Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Allwissend, fehlerfrei, sich selbst ständig verbessernd. Möglicherweise wird es irgendwann tatsächlich eine künstliche Intelligenz geben, die all das vollbringt und die dann ja auch dem Menschen überlegen sein wird. Über die wirklichen technischen Möglichkeiten müssen andere reden. Das tun wir nicht hier in der Religionssendung. Aber wir wollen hier fragen, wie viel das eigentlich mit Religion zu tun hat. Was macht die Entwicklung einer solchen künstlichen Intelligenz mit dem Glauben an einen Schöpfergott, wenn diese künstliche Intelligenz von Menschen erschaffen ist? Und was für ein Menschenbild steckt eigentlich hinter diesem Streben nach einer Superintelligenz? Einige Antworten oder vielleicht auch Fortführungen dieser Fragen finden sich im neuen Buch von Ahmed Milad Karimi, Gott 2.0, Grundfragen einer KI der Religion. Ahmed Milad Karimi ist Professor für islamische Philosophie und Mystik an der Universität Münster und er leitet dort die Forschungsstelle Theologie der künstlichen Intelligenz. Er ist jetzt hier auf der Bühne mit mir. Herzlich willkommen. Hallo. Herr Karimi, ich würde gern mit dem Titel anfangen. Es ist klar, dass mit der Entwicklung von künstlicher Intelligenz es auf eine Weiterentwicklung des Menschen hinausläuft. Also wir einen Menschen 2.0 möglicherweise irgendwann haben werden. Aber wieso sagen Sie Gott 2.0? Wird die KI zu einem neuen Gott?
Ich denke, dass die Idee dahinter ist mehr als einfach nur den Menschen zu ersetzen oder den Menschen zu erweitern, transhumanistisch, sondern die Idee ist viel tiefer, viel fundamentaler. Es geht um eben ein Hybris, es geht um die Idee, dass nichts mehr genügt. Der Mensch, so wie wir uns den Menschen heute vorstellen, ist ein Wesen der Begrenztheit. Unser Körper ist begrenzt, unser Leben ist begrenzt, unser Intellekt ist begrenzt und alles andere auch. All das muss ins Unendliche überführt werden. Keine Begrenzung auf welcher Ebene ist genug. Und die Idee ist im Grunde genommen, dass wir an einen Gott geglaubt wird, hier transhumanistisch, posthumanistisch, den es eigentlich nicht gibt. Aber wenn es den geben soll, dann sind wir genau dieser Gott, der irgendwann werden soll. Wir kreieren und designen im Grunde genommen Gott und nicht ein anderes Wesen.
Wir kreieren Gott als allwissend, als allmächtig, als unsterblich und trotzdem ist es ein anderer Gott, zumindest als der, den die abrahamitischen Religionen, Judentum, Christentum und Islam meinen. Sie sagen, der entscheidende Unterschied ist, dass in diesen Religionen Gott eine enge Verbindung zu Menschen hat, er sich ihm zuwendet. Das tut die KI nicht?
Ja, es gibt, glaube ich, schon mehr Differenzierungen, aber eine bedeutende haben Sie jetzt hervorgehoben. Im Grunde genommen, die sogenannten abrahamitischen Religionen, wenn man die so pauschal bezeichnen darf, an dieser Stelle zu Recht, behaupten, dass dieser Gott, der in sich unverfügbar bleibt, im Grunde sich mit seiner Offenbarung, in welcher Form auch immer, zu den Menschen hinwendet. Seine Treue verspricht, im Koran seine Barmherzigkeit verspricht. Er muss nämlich nicht barmherzig sein. Er ist eben der Gott, der alles tun kann, was er will, aber er will eben den Menschen zugetan sein, ihn erlösen. Der Gott, den ich als Gott 2.0 bezeichne, ist eben einer, der verfügbar ist, der ist kalkulierbar, der funktioniert. Und er soll auch genauso in meinem Sinne am Ende funktionieren. Während der abrahamitische Gott funktioniert in keiner Weise. Sonst würde ich mir Dinge wünschen, die müssen in Erfüllung gehen. Und wir merken, so funktioniert im Grunde genommen die Idee Gottes nicht. Wir verfügen nicht über ihn. Wir bleiben in Demut zurück. Wir ärgern uns, wir adern mit Gott, wir lassen ihn sein. Und dann finden wir ihn wieder in gewisser Weise. Aber der Gott, den wir selbst kreieren, der wir selbst sind, auf den können wir uns verlassen. Der funktioniert nämlich, aber er ist kein liebender Gott. Er ist kein selbstloser Gott, wenn wir so wollen. Es geht ihm nicht mehr um ihn, sondern es geht, wie im abrahamitischen Sinne, sondern es geht nur um den anderen.
Und dieser Gott in Judentum, Christentum und Islam, der ist uns ja auch überliefert in Geschichten. Also das sind ja nicht nur abstrakte philosophisch-theologische Abhandlungen in der Bibel, sondern das sind ganz viele Erzählungen von Erlebnissen von Menschen mit Gott. Jetzt kann man ja sagen, vielleicht ist dieses Zeitalter einfach vorbei. Vielleicht gibt es Menschen, die nicht mit diesen Geschichten aufgewachsen sind, die sagen auch, ach, das ist ein alter Hut und sowieso lese ich keine Bücher mehr und Geschichten finde ich auch nicht toll. Ich will irgendwie, keine Ahnung, Videospiele machen. Was sagen Sie denen? Also gibt es einen Grund, warum wir diese Geschichten bewahren sollten? Warum die etwas von Gott erzählen, was wir mit einer KI nicht mehr erleben werden?
Ich meine, auf einer Buchmesse dürfte man schon behaupten, dass eben diese Religionen Buchreligionen sind. Und in diesen Büchern sind ja nicht nur Informationen enthalten, eigentlich sehr wenige und im Koran kaum historische Dinge, sondern es geht um narrative Aneignung des Lebens. Ein Abraham ist nicht nur einfach ein alter Typ, über den wir das eine oder das andere wissen oder nicht wissen, sondern er ist mein Abraham. Ich hadere immer mit ihm erneut. Im Grunde genommen, sie sind zeitgeschehen, aber in gewisser Weise auch zeitlos. Das heißt, dieser Abraham erscheint mir immer wieder anders. Und ich hadere immer wieder anders, weil er etwas von mir selbst erzählt. Etwas von einem anderen erzählt, der unerreichbar bleibt. Wir werden mit diesen Figuren, mit diesen Geschichten im Grunde nicht fertig. Das ist das Versprechen der Heiligen Schrift. Du wirst mit mir nicht fertig. Wenn du einmal den Koran gelesen hast oder die Bibel gelesen hast, dann bist du nicht fertig damit. Du kannst nicht sagen, ich kenne diese oder jene Geschichte, sondern die Heiligkeit besteht darin im Grunde genommen, dass es fast unantastbar ist. Wir müssen uns immer wieder zu der Schrift neigen, immer wieder suchen, uns ärgern, zu und aufschlagen. Und das ist ein Lebensgeschehen, finde ich. Das ist das, was Religion im Grunde genommen im besten Sinne ausmacht. Wir sind verliebt in diesen Fragmentarischen im Grunde genommen.
Theologie, das lernt man ziemlich früh, ist wörtlich die Rede von Gott. Aber bei Ihnen stellt Theologie vor allem die Frage nach dem Menschen. Das tut die Philosophie ja nun irgendwie auch. Inwiefern redet die Theologie anders vom Menschen und hat deswegen auch einen anderen Blick auf diese Entwicklung der künstlichen Intelligenz?
Im Grunde genommen im zweifachen Sinne. Zum einen ist Theologie nichts anderes, wenn man es jetzt vereinfacht sagen will, das Denken des Glaubens. Wir glauben ja nicht, sondern, also das ist das, was wir ohnehin tun, wenn wir Gläubige sind, sondern Theologie ist ein Unterfangen, in dem eben der Versuch unternommen wird, das Geglaubte noch einmal im Denken zu erringen. Es geht um Denkfähigkeit und Denkfähigkeit ist Intellekt. Insofern ist das das Eigenste der Theologie, das hier angesprochen wird und nicht etwas, was man auch behandeln will. Soweit die Philosophie könnte auch mitkommen. Nun, das Subjekt der Theologie ist auch der Mensch. Wir als Menschen betreiben Theologie, sondern das ist das, was uns eigentlich als Theologinnen und Theologen ausmacht. Und wir sind nicht nur Objekt im Grunde genommen, sondern auch Subjekt der Sache. Und das, was theologisch interessant wird, dass in allen abrahamitischen Religionen zunächst der Mensch insofern als ein bewundernswertes Wesen anerkannt wird, weil der Herr aller Welten sich zu diesem Menschen auch bekennt. Also im Christentum könnte man sagen, Gott wird Mensch. Im islamischen Kontext bezeichnet sich Gott als Herr der Menschen. Das ist eine Identifikation. Und insofern haben wir sozusagen im zweifachen Sinne etwas, was urhaft Theologisches hier in der KI-Debatte auch angesprochen ist. Intellekt und das Menschenbild.
Und wenn wir uns jetzt das Menschenbild anschauen, was die KI-Visionäre haben, wie Sie das nennen. Das muss man vielleicht auch mal zwischendrin sagen. Natürlich haben wir alle schon KI in unseren Smartphones und sonst wo. Aber es gibt natürlich die Menschen, die weiterdenken, die daran arbeiten, dass das alles viel größer und viel ja, performanter wird. Und die haben auch bestimmte Vorstellungen, was mit den Menschen passieren soll. Es gibt da die zwei Richtungen, den Transhumanismus und den Posthumanismus. Der Transhumanismus will die Menschen verbessern, indem da vielleicht hier und da ein kleiner Chip implantiert wird oder so. Der Posthumanismus will letztendlich den Menschen langfristig ablösen, überwinden. Stecken da unterschiedliche Menschenbilder dahinter, würden Sie sagen?
Sie sind durchaus schon verwandt, aber es gibt auch genügend Unterschiede. Man muss auch fairerweise sagen, es gibt nicht den Posthumanismus und den Transhumanismus. Das muss ich mit viel Leiterfahrung auch selbst bei der Recherche dieses Buches auch feststellen. Aber bei allen Unterschieden geht es um diese zwei Tendenzen, die im Grunde genommen auf der einen Seite das Sein des Menschen angreifen, und das ist Transhumanismus, und auf der anderen Seite das Wesen des Menschen, das wäre Posthumanismus. In beiden Fällen kann man sagen, der Mensch gehört in gewisser Weise mindestens verbessert, erweitert oder ganz und gar abgeschafft, weil der Mensch einfach nicht genug ist. Beide Tendenzen haben gemeinsam, dass sie anti Humanisten sind. Im Grunde genommen das Humane und Humanitas, das ist das, wogegen alles ausgerichtet ist. Und zwar aus einfachen drei Gründen, weil sie nicht akzeptieren können, dass Menschen in mehrfacher Hinsicht mit Begrenzungen zu bekämpfen haben. Leiblich, ihr Lebensdauer, dass sie endlich sind, und auch ihr Intellekt ist etwas, was eben nicht alles erfassen kann. Ich vergesse, ich kalkuliere falsch, ich gebe Sachen falsch wieder, mache grammatische Fehler und so weiter. Das alles gehört abgeschafft. Wir dürfen nicht nur altern, sondern altern selbst ist eine Krankheit. Der Tod ist nicht etwas, was zum Menschsein gehört, sondern der Tod ist eine Krankheit, die abzuschaffen wäre. Wir müssen alles da dran setzen, so die Visionäre, in welcher Variante auch immer, alle diese Begrenzungen letztlich in einer bestimmten Zukunft auszutilgen, in der kein Schmerz gibt, kein Tod mehr gibt. Wir sind alle da und das ist ein Versprechen einer bestimmten Zukunft. Und Sie merken, wie viel Religion eigentlich in solchen Versprechungen eigentlich da ist, die wir eschatologischen Religionen ins Jenseits befördern. Das ist dort, wo alles wieder auferweckt wird. Aber hier wird es immanent im Grunde gedacht. Wir können das Jenseits vergessen, das wird diesseitig unsere Zukunft sein.
Aber genau das, also die Religionen haben diese Jenseitsvorstellungen entwickelt, dieser Traum von der Erlösung und von dem Menschen, der dann eben nicht mehr leidet und ja auch irgendwie vollkommen wird. Haben die Religionen im Grunde den Posthumanismus vorbereitet?
Interessanterweise nehmen sie sehr viele Anleihen von diesen Religionen. Also sie können keine Zeile lesen, wie auch wenn sie es auch in Filmen oder Serien da unterwegs sind, die sehr post- und transhumanistisch geprägt sind. Da ist eine Fülle an religiöse Narrative zu entwickeln, die eben in heiligen Schriften ganz anders, aber artikuliert sind. Sie werden im Grunde genommen genommen. Die Essenz wird vergessen. Es gibt eine eigene Techno-Religiosität und Techno-Spiritualität. Und wir sollen meines Erachtens eben wachsam darin sein, dass wir nicht einfach ein iPhone kaufen oder irgendein Smartphone, sondern dass wir auch noch eine bestimmte Ideologie mitkaufen. Wenn Sie einfach ein Smartphone kaufen, dann merken Sie, der erste Eindruck, das erste Berühren von diesen glatten, fast schon surreales Ding, was wir in den Händen halten und die Hand zittert und da brauchen wir gleich eine Schutzfolie.
Gegen die Katze.
Genau, damit eben von den, früher würden wir sagen, damit wir es von bösen Geistern schützen und dann wird noch ein Panzerglas dahin gemacht und dann gibt es bestimmte Ritualitäten, welche Schrittfolgen wir verfolgen, bis das Ding aufleuchtet. Und wenn Sie sehen, das, was wir, bevor wir ein Smartphone öffnen, ist ein Black Mirror, ein Spiegel, was eigentlich dunkel ist, aber worin wir uns noch sehen können. Aber in dem Moment, in dem das Ding angemacht ist, verliert sich das Antlitz des Menschen. Und das ist ein Versprechen.
Und Sie stellen dagegen, gegen dieses Versprechen und gegen diese Vergötterung vielleicht auch der KI, die Unvollkommenheit des Menschen, das Akzeptieren unserer Fehlbarkeit, unserer Endlichkeit, unserer Verletzungen. Und Sie sprechen von einem Neo-Humanismus. Was ist daran Neo? Warum können wir nicht beim Humanismus bleiben?
Ich finde, dass nicht alle Kritikpunkte, die dort artikuliert sind, falsch sind, sondern es gibt auch genügend, was wir auch gegen das menschliche Wesen und menschliche Sein auch selbst artikulieren können. Und schauen Sie mal, in was für eine kaputte Welt wir leben, auf jeder Hinsicht. Genügend Kriege im 21. Jahrhundert, Gewalt, wenn es um Frieden geht, fällt uns nur noch militärische Ausrüstung ein, sonst haben wir eigentlich nichts zu melden in dieser Welt, Viruserkrankheiten, was auch immer es ist, das ist sehr problematisch und ich finde, Sophokles hatte gar nicht so Unrecht, als er sagte, ungeheuer ist viel, aber nichts Ungeheuerliches als der Mensch, das ist uns allen bewusst, auch in religiösen Zusammenhängen, dass wir mit diesem Menschen, der wir selbst sind, zu hadern haben, aber es ist ja gerade das religiöse Moment, dennoch auf diesen Menschen zu setzen. Wenn auch nur ein Mensch etwas Gutes, etwas Bewegendes, etwas Schönes hervorbringt, ist das genug Hoffnung. Und wie schwach auch diese Hoffnung sein mag, dass wir gerade diesen Menschen in seiner Fragilität im Grunde genommen würdigen. Stellen Sie sich mal eine Welt vor, in der Altern einfach als Krankheit verstanden wird. Ich finde nicht, dass Menschsein und die Würde des Menschen daran zu messen ist. Ein Mensch, der mit Behinderung auf diese Welt kommt, ist weder weniger Mensch noch weniger wert. Die gesamte Würde des Menschen ist in diesem Menschen verankert und versammelt. Ich würde alles daran setzen, dass wir dies zu bewahren haben und nicht vorher designen, weil wir so einen Menschen eigentlich in unserem Planeten am besten nicht haben sollten. Wer will denn ein behindertes Kind haben? Und ich finde, Religionen lehren uns eine ganz andere Form von Würdigung, die eben nicht an Produktionen und an Leistungen gebunden ist, sondern an unverrückbaren universellen Werten, die hier im Grunde genommen designt sind, geglättet sind. Wir sind ja auch in unseren Gesichtern hier nicht mehr glatt genug. Wie viel sollen wir noch glätten? Was sollen wir noch tun, damit wir noch Anerkennung finden, eben jung zu sein, jung zu bleiben, weil Altern, Narben und Wunden nicht mehr gut sind? Wir müssen die eben verstecken.
Aber was machen Sie jetzt in Ihrem Neohumanismus mit der künstlichen Intelligenz und den Möglichkeiten, die sie bietet, auch gerade die Fragilität des Menschen aufzunehmen und zum Beispiel medizinisch da irgendwelche Dinge zu ermöglichen, beispielsweise durch Implantate für schwerhörige Menschen oder so, die wirklich ja also wunderbare Kreationen sind? Das wollen wir ja nicht stoppen. Außerdem liegt hier vor Ihnen auch Ihr Smartphone. Also Sie sind jetzt auch kein Technikverweigerer.
Nein, nein, in keiner Weise. Und ich finde auch diese Errungenschaften unglaublich großartig, und es geht auch gar nicht darum, jetzt KI zu verteufeln oder diese Geschichten, das wäre mir fremd. Es geht mir nur darum, dass wir auch darin mehr erkennen können. Zum einen, dass die gesamte künstliche Intelligenz im Grunde genommen auch eine Frage der Theologie ist. Und zweitens, dass wir nicht dieser Ideologie einfältig verfallen und meinen, das ist die einzige Form, eine Zukunft zu denken, die allein technologisch begründet ist. Ich halte eine Zukunft, und denken Sie, schließen Sie für einen Augenblick Ihre Augen und stellen sich eine Futur vor. Sie werden es nur digital sich vorstellen können, weil die Bilder, die wir überall haben, nur dieses Bild uns geben. Ich denke, eine Zukunft kann auch eine Schallplatte sein, die knattert, verstaubt ist. Eine Zukunft kann auch sein, dass ich meiner älteren Großmutter die Hand nehme und sie mir nichts zu sagen hat, weil sie gerade Alzheimer hat und alles vergessen hat. Und ich darin Trauer empfinden darf.
Also, wir müssen auf jeden Fall nachdenken über diese künstliche Intelligenz, die sich weiter in unserem Leben ausbreiten wird. Und wir tun gut daran, nicht nur über ihre Nutzungsmöglichkeiten nachzudenken, sondern auch darüber nachzudenken, was dahinter steht und ob wir wirklich einen Gott 2.0 wollen oder vielleicht schon haben. Vielen Dank für die Anregungen zum Nachdenken. Ahmad Milad Karimi, Direktor der Forschungsstelle Theologie der künstlichen Intelligenz an der Universität Münster und Autor von Gott 2.0, Grundfragen einer KI der Religion. Erschienen bei Reklam im bewährten kleinen Format, das Sie vielleicht aus dem Schulunterricht kennen. Normalerweise gelb, hier aber nicht, sondern in schönen Farben. Die Reihe heißt Was bedeutet das alles? Auch ein sehr schöner Titel. Rund 110 Seiten kosten 7 Euro.